KinoCast.
Hallo, willkommen hier beim neuesten KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Mein Name ist Chris, lieber Erik, hallo.
Ja, und vielleicht wird der Chris auch noch lauter, dass ihr ihn auch hören könnt.
ich wollte jetzt sanft anfangen.
Ach so.
Und dann rein zu brüllen, dass es Pokalwoche ist und wir so. Den Pokal holen.
Du hockst gerade und springst dann auf sozusagen.
Hm. Genau.
I see.
Weil wir holen den Pokal.
Ja, du bist da sehr sicher, ich noch lange nicht, aber wir sehen mal, wie es nächste Woche aussieht in der nächsten Folge. Die wird übrigens ein bisschen später kommen, weil ich am Sonntag noch eine kleine sportliche Herausforderung habe, da können wir vormittags nicht aufnehmen und dann werden wir wahrscheinlich nachmittags aufnehmen und dann wissen wir ja schon alles, weil am Samstag ist ja der Stichtag für den Pokal, da wissen wir ja dann, wie das ausgegangen ist. Dann kann ich vielleicht doch schon berichten, wie mein sportliches Ding ausgegangen ist und ja. Aber jetzt kommen wir erstmal
zu. Warten wir mal ab, weil ich habe ja das Gefühl, dass der Erik sich noch bei den Pokalfeierlichkeiten was zerren wird und deswegen.
Meinst du, bei was soll ich mir da was zerren?
Wenn Unde aufs 4-0 gemacht hat.
Dann. Wenn ich auf der Couch liege, dann. Weil wir ja als treue VfB-Fans, Dauerkarten, Mitglieder, Familienmitglieder sogar, weil wir keine Tickets bekommen haben für Berlin. Meinst du deswegen, weil ich da vielleicht ja, gut, von der Couch fall?
Ich kenne aber genug andere, die es bekommen haben, die auch treue VfB-Fans sind. Deswegen, ich finde es nicht so schlimm.
Ja, mit Sicherheit. Aber nicht alle, die gern gefahren werden, haben welche bekommen, die treue Fans sind. Das finde ich sehr
ja,
schade.
Ja, andere gehen auch lieber zu Roland Kaiser, wie wir ja gelernt haben.
Und stattdessen haben sehr viele Tickets bekommen, was ich so gesehen habe, die dann einfach mal für ein, ja, also nicht nur Vielfaches, sondern ein, da kannst du hier so ein Hoch 2 dranhängen oder so verkaufen für solche Preise, ne? Deswegen, naja, gut.
Ja, aber das sind halt Assis.
Ärgern wir uns nicht weiter über diese Vergabeform da, die der VfB gewählt hat. Okay, wir haben Filme mitgebracht, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Ich war tatsächlich ja viermal im Kino, zweimal in den Innenstadtkinos. Die Sneak Preview war Clown in a Cornfield in den Innenstadtkinos Stuttgart. Darüber werden wir gleich mal berichten, was der so kann oder nicht kann. Dann war ich gestern in Mission Impossible, The Final Reckoning, also der finale Teil der Mission Impossible-Ära mit Tom Cruise und seinem Team. Habe ich mir angeschaut in OV. Ich habe auch noch geschaut, da muss ich allerdings sehen, wie wir zeitmäßig vorankommen, ob ich dazukomme. Blood and Sinners, da gab es ja sogar eine Anfrage, einen Kommentar. Schöne Grüße auf jeden Fall. Und ich habe auch geschaut, Black Bag, doppeltes Spiel. Da weiß ich aber jetzt gar nicht, ob wir da heute dazukommen. Werden wahrscheinlich auf die nächste Woche dann schieben. Wir haben natürlich die offiziellen Kinocharts für Stuttgart für euch hier im Programm. Und die Neustarts der Woche. Mal gucken, was da so Cooles dabei ist. Und wir sprechen über eine Serie, die für mich zumindest in den letzten Wochen alles so ein bisschen überschattet hat. Das war nämlich Andor. Das, ja, und da hat der Chris jetzt auch mal das Staffelfinale endlich geschaut, nachdem ich ihn immer genatscht habe, dass er doch mal da reingucken soll und mal seinen anderen Quatsch, den er sonst so guckt.
Weiß er nicht, hallo? Wow.
Er hat mal auf mich gehört. Nee, Spaß beiseite. Ich habe auch zwei Serien Neustarts für euch, die ihr diese Woche mal, wo ihr mal einen Blick reinwerfen könnt. Und ich würde sagen, wir starten mal rein mit dem Clown, der im Cornfield, im Maisfeld sein Unwesen treibt.
Clown in the Cornfield, ja. Der lief wohl schon beim Fantasy Film Festival und da relativ erfolgreich mit doch relativ positiven Feedback, weil er, wenn man den Trailer so ansieht, eher wirkt wie so ein ziemlich ja, klassischer Horrorfilm.
Sagst du, wie es ist, ja.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall.
Ja, war auch mein Gedanke.
Ja, war auch meiner. Und wo ich schon gedacht habe, boah, ob der was für die Sneak ist, puh, da wird's eher dünne.
Wir haben gewettet, wie viele Leute rausgehen. Es gab eine kleine Wette bei uns in der Reihe. Also
ja,
nicht um
ja,
Geld, sondern nur so um Ruhm und Ehre.
Genau. Ja, genau. Und halt, ja, manchmal kommt es anders, als man denkt, sagen wir es so, weil dieses 96-minütige Horror-Krimi-Slash-Comedy-Filmchen. Ich kann es leider nicht anders sagen, weil er so viele schöne, skurrile Szenen hat und so viele lustige Szenen. Lief dann doch ganz ordentlich runter und ganz, ganz, also ohne große wirklichen Unterbrechungen, sagen wir es mal so. Worum geht's? Quinn, gespielt von Katie Douglas, und ihr Papa, dessen Namen habe ich schon wieder vergessen, das ist ja unwichtig wahrscheinlich. Hier, Aaron Abrams, ziehen nach, wie hieß die Stadt? Kettle
Springs. Völlig unwichtig. Kettle irgendwo Springs. Aufs Land, auf so eine kleine Stadt in den USA.
Kettle Springs. Und er ist Hausarzt und soll dort die Praxis übernehmen oder halt der neue Hausarzt des Dorfs werden oder der Kleinstadt halt werden. Und Katie ist 17. Im Original ist Katie 26. Ich weiß, spielt jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Nur gab es halt da für mich so diesen kompletten Lachanfall zwischen am Ende. und Katie geht erstmal noch auf die Highschool und lernt dort natürlich neue Leute kennen. Sie wird morgens erstmal am ersten Tag abgeholt von einem sehr, sehr skurrilen Jungen aus der Nachbarschaft, der halt so der, er sagt auch von sich selbst, so ja, der typische Redneck nach dem Motto, so er geht halt jagen und muss zu Hause das versorgen und bliblablub. Sie rutscht auf jeden Fall dank eines Arschlochlehrers, ich kann es nicht anders sagen, rutscht sie in eine Clique rein, die kleine Horrorfilmchen dreht in der Stadt, weil die Stadt groß wurde durch den Mais-Sirup, der verkauft wurde. Und zwar von Frendo. Frendo war das Maskottchen. Nee, also die der Firma. Clown, ja. Ja, und Frendo, das war das Clowns-Maskottchen. Und leider ist die Fabrik geschlossen. Da hat auch ein größeres Feuer stattgefunden, das natürlich auch den Kids zu Lasten gelegt wird. Und ja, die machen halt so Filmchen. Und plötzlich wird halt aus diesen Filmchen bitterböser Ernst. Das ist so ein bisschen der Kampf zwischen Jugendlichen der Stadt und den Erwachsenen, die oder auch der Polizei und allen, die halt immer sagen so, hey, hier, ja, rafft euch mal und ihr seid verdorben und ihr könnt nichts. Und also die sind da sehr, sehr radikal drauf und die Kids ihrerseits rebellieren halt brutalst dagegen. Und ja, es geht halt dann, wie gesagt, los, dass aus dieser Clique verschwinden nach und nach Jungs, zwei Kerle verschwinden, die auf ziemlich ja, grausame Art abgeschlachtet werden. Ah, der eine zu Hause, der andere beim...
Du hast, glaube ich, einen was nicht gesehen, ne? Oder? Das ganz am Anfang warst du doch noch nicht da, oder?
Ja.
Da war so eine Clique, da stand doch Datum da, irgendwie 1990. Und da war so eine Clique da auch bei dieser Scheune und da wurde offensichtlich die Schwester von dem einen Typen da entführt. Ja, das hat ja später auch nochmal ein Feedback, ne? Genau. Okay. Also die geht dann so ins Maisfeld, weil die will da irgendwie, glaube ich, mit einem Sex haben oder sowas. Und genau, und dann ja, ist der Typ schon längst hey, wie man hier so sagt. Und sie wird dann auch noch. Ja, genau.
Erik nimmt kein Blatt mehr vom Mund.
Wobei ich mich da gewundert habe, da stand am Anfang da 1992 und später heißt es dann, ja, deine Schwester ist damals. Und die beiden waren schon, also die Schwester war ja auch schon irgendwie, also ich weiß auch nicht da. Also das
von der Timeline. Ja, ist halt ein bisschen seltsam alles, ne?
Von der Timeline her hat das nicht ganz gepasst, weil gefühlt waren wir ja irgendwo in der heutigen Zeit mit TikTok und mit allem. Mit YouTube und TikTok und allem. Und irgendwie,
Das musst du auch nicht verstehen, das war wahrscheinlich noch eine ganz andere.
Dann am andere Anfang Leute. Sagen die 1990 soll seine Schwester, die auch schon in der Szene so gefühlt, also er ja auch, die waren so gefühlt irgendwie 16, 17, 18 oder so, die Dreher, ne? Und dann plötzlich irgendwie 30 Jahre später ist er noch genauso jung. Naja, gut. Oder es war vielleicht jemand vielleicht, anders. Aber ich dachte,
vielleicht war es auch sein Vater. Ja, also wie gesagt, kann ich jetzt so leider auch nicht beurteilen. Jedenfalls beginnt dann eben die große Jagd eben von nicht nur einem Frendo, weil leg dich nicht mit Frendo an, heißt es auch so schön in der Stadt. Jetzt verrätst du das. Was?
Jetzt verrätst du das. Oh.
Was, leg dich nicht mit Frando an?
Nee, das ist mehr als einer ist.
Das sieht man im Trailer.
Ja, es kennt doch vielleicht nicht jeder den Trailer.
Und Verzeihung. Okay, ein Clown.
Ich wusste es nicht, ich kannte den Trailer nicht.
Okay, dann schneiden wir das raus. Ein Clown.
Nein, lass mal drin hier. Tja, Pech gehabt, Leute.
Ja. Ich verrate mal wieder den ganzen Film. Am Ende heiraten sie.
Nein, ist auch nicht so relevant, dass es dann mehr als einen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Geht dann diese Jagd auf die Jugendlichen los von verschiedenen Clowns oder von Frando und seinen Frandos. Und ja, die stellen sich halt teilweise echt ein bisschen dubbelig an, wie es halt auch so ist. Es passiert einiges. Und manchmal denkt man so, okay, jetzt wird's aber richtig wild und dann löst sich der Film komplett wieder in Wohlgefallen auf oder in einfach eine Szene, wo du denkst so, okay, ja geil, es hat so überhaupt nicht meine Erwartungen erfüllt, sondern wurde echt sehr, sehr charmant dann gelöst. Ich sag nur Abwasserrohr, das sag ich jetzt mal nicht. Und ja, es beginnt eben der Kampf ums blanke Überleben für Katie Douglas und ihre Freunde.
Ja, was halt zum einen sehr angenehm war, was du schon erwähnt hast, dass es eben nicht so ein beinharter Slasher-Film ist und auch hier wurde aufs Drehbuch viel Wert gelegt und ich habe auch ja mal geschaut gehabt, es basiert auf einer Romanreihe mittlerweile, also es gibt mittlerweile 3 Bücher davon. Das war quasi der erste Teil, der hier verfilmt worden ist und das ist so eine Art Young Adult Roman. Also es geht ja auch eigentlich um die Jugendlichen und ihren Clash mit den Spießern da, die irgendwie so an dem festhalten wollen. Dieser Clown, der ist ja, das symbolisiert das ja dann auch, dass die quasi gegen diese Jugendlichen agieren und so, ne? Ja. Also fand ich sehr gut gelöst, auch dieser ganze Generationenkonflikt, der dann in diesem Mikrokosmos von dieser Kleinstadt da entbrennt, ja, irgendwelche Fabriken, die schließen mussten, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist, was dort hergestellt wurde und die Leute, die das einfach überhaupt nicht verstehen können, wieso will jetzt keiner mehr Mais-Sirup haben, ja, oder so. Und genauso ist es ja auch, ne, viele halten an irgendwelchen veralteten Technologien fest, die vielleicht schon demnächst abgelöst werden und da auch viel PR-Maschinerie reinsetzen, bloß um daran festzuhalten. Ja, ich nenne jetzt mal keine Beispiele, aber es gibt sehr viele in jeglicher Branche, also nicht nur Automobil. Und es fand ich halt gut, dass der auch solche Dinge aufgemacht hat, aber nicht so belehrend, sondern einfach das so in die Story eingewoben hat. Und sie kommt natürlich jetzt hier von außen dort rein, in dieses kleine Nest und wirbelt das da alles so ein bisschen auf, aber es ist nicht so dieser typische, es hat zwar manchmal so dieses American High School Ding, dass da jemand Neues reinkommt, dann gibt es die Klicken und sie ist erstmal außen vor und so, ist auch, da gibt es ja auch so zwei Mädels, die irgendwie so ganz komisch sind, mal sind sie so, ne, aber es war zum Glück nicht ganz so drastisch, wie man es so kennt üblicherweise, ne, so, ja, und da gibt es ja halt die Schönen, da gibt es die Sportler und die ist so. Das ist ja auch schon alles irgendwie, also der Film oder wahrscheinlich auch das Buch nimmt halt selber auch nicht so sehr diese ganzen Stereotypen, die man tausendmal gesehen hat und kaut sie einfach nur nochmal wieder, sondern macht auch diverse Sachen neu, weil er beschwert sich ja auch drüber, dass viele eben ja an alten Dingen einfach festhalten und das fand ich halt sehr geschickt und sogar ein bisschen deep, ja, also die, was da drin steckt. Ja, hätte ich eigentlich okay, so wow. Nicht erwartet von so einem Film, der sich so ein bisschen trojanisches Pferd. Denkst du so, ah, schöner Slasher-Film, gehe ich mal rein, hier, was weiß ich, mit Freunden, ja, ey, geil, Wochenende oder Autokino mit der Freundin, keine Ahnung. Und dann kommt da so ein bisschen so eine tiefer gehende Message mit rein, das finde ich echt gut.
Ja, okay. Kann man auch so sehen, ja. Aber auf jeden Fall, hat er echt Spaß gemacht. Also ich hätte es echt nicht gedacht. Es war einiges besser, als ich erwartet habe, sagen wir es mal so. Ich fand auch Katie Douglas fand ich echt cool als Hauptdarstellerin. Die ist halt aber auch bloß 1,50 Meter oder so groß. Das ist auch
okay.
Sehr goldig. 1,52 Meter sogar, guck mal. Und deswegen, selbst mit hohen Schuhen war die noch kleiner als alle anderen. Das war auch.
Macht ja nichts.
Nein, macht überhaupt. Nein, nein, nein. Das ist, ich sag ja, ich fand das ganz süß. Es war einfach mal so, ja. Nur halt, dass sie schon 26 ist.
Warum die noch nicht mit Tom Cruise zusammen ist? Die würden doch dann auf einer auf Augenhöhe sein quasi, oder?
Ja, ja, für Leonardo DiCaprio ist sie zu alt. Aber, aber ja, ich fand es nur so witzig, als dann der Vater einmal meinte so, ja, oh, du bist zu alt geworden.
Ach so, dann war der Vater gar nicht so groß, dann war sie halt so klein.
Aha. Ja, ja. Okay. Die waren alle nicht so groß, die waren alle normal groß hier. Hm. Aaron Abrams ist 1,80 Meter, der ist so groß wie ich.
Sie ist am 19. Oktober 98 in Kanada geboren.
Ja, siehst du mal.
Ja, der Regisseur des Ganzen, der hat ja auch schon mal einen Film gemacht, wo ich mir sicher war, wir hatten den in der Sneak, ich kann aber nichts dazu finden. Nämlich Tucker and Dale vs. Evil.
Oh, der wurde tausendmal getippt, aber den hatten wir nicht in der Sneak.
Aber ich habe den gesehen, ich bin mir sicher. Aber gut,
ja, ich habe den ja auch meine gesehen, aber den hatten wir nicht. Den hatten wir ziemlich sicher nicht in der Sneak. Aber ich habe den ja, das mit hier Alan Tudyk und sowas.
Genau, ich habe den gesehen, auf jeden Fall.
Ja, ich kenne den auch. Mhm. Den Tucker und Dale hat man gesehen. Also, ich glaube, da bin ich sogar extra ins Kino.
Der hat ja auch so ein bisschen, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von Tucker und Dale vs. Evil. Da hatte ich gedacht, es geht so ein bisschen mehr in die Zombieland-Richtung, so ein bisschen mehr Spaß drin und so. Leider nicht. Aber hier, der hat abgeliefert. Also Clown in the Cornfield, da waren halt auch die Slasher-Szenen, die waren halt nicht einfach so brutal, dass du gedacht hast, oh nee, sondern das war halt alles auch so ein bisschen mit Augenzwinkern und lustig gemacht und so fast so ein bisschen wie Shaun of the Dead mäßig oder wenn da irgendwas passiert, dass das einfach nicht so übel ist, dass es einem ja, wehtut, was man da sieht, sondern das ist alles irgendwie ein bisschen mit Augenzwinkern und lustig, die Todesfälle, auch wenn man das so sagen kann, aber ja, es ist halt so. Es war ja nicht irgendwie Hostel oder so, wo du dachtest, ach du Scheiße, mit der Bohrmaschine da und oh.
Ja, genau. Nee, deswegen, also ich fand es, wie gesagt, ein
was mich schönen Film. Ehrlich gesagt wundert, der Film hat, was hat er gehabt? Warte mal, muss ich mal auf meine eigene Seite gucken. Ich suche ja mal die FSK-Freigabe raus.
16 oder 18? Nicht.
Der hat eine FSK 16, ja. Und 16, ja. Da ist Kettensäge drin und alles, ne? Kettensäge durch Körper und alles. Also, wenn ich mich erinnere, vor einigen Jahrzehnten, also da hättest du sowas, also überhaupt nicht, das wird totgeschwiegen in Deutschland, also das wäre beschlagnahmt hier. Solche Filme, also da gab es ja Filme, wo auch Kettensägen zum Einsatz kamen. Ich erinnere mich noch nur an Tanz der Teufel oder so. Das wurde ja, also es durfte ja gar nicht, also absolut nicht. Und das wurde beschlagnahmt und konntest, da gab es dann so Gerüche, ah, da gibt es den Film, boah, der ist total krass und so. Und dann hast du irgendwie mal.
Ja, wobei, wie gesagt, schau dir die Tagesschau an. Da siehst du teilweise schon schlimmere Szenen wie in manchen Filmen.
Ja, stimmt wohl, aber mich wundert es nur, dass die FSK da jetzt so lax wird teilweise hier. Also mit FSK 16, puh, ich weiß nicht, ob ich da 16-jähriges Kind unbedingt hier in diesen Film reinschicken würde. Ja, man weiß ja gerade in den USA, was da teilweise auch abgeht, da mit irgendwelchen, die sich mit irgendwas denn identifizieren oder so. Naja. Also FSK 16 ein bisschen fragwürdig. Also ich würde wirklich erst ab 18 da reingehen in den Film, weil das ist schon sehr heftig. Und ja, haben wir eigentlich alles gesagt dazu, oder?
Ich würde sagen, ja, definitiv. Außer auch so unsere Wertung und dass ich sage, geht auf jeden Fall rein, wenn ihr einen wirklich gut gemachten
ich habe gerade nochmal nachgeschaut,
Film sehen wollte.
Gleiche Wertung, kann ich spoilern, wir haben beide 7.
Lies ja, mal für dich. Also ich hätte eigentlich 6 gegeben, aber Katie Douglas macht es auf 7.
Ja, ja, ich mochte auch die, ich wollte noch ein bisschen auf die Nebendarsteller. Da sind ja tatsächlich, Kevin Durant ist zum Beispiel dabei, den kenne ich aus der Serie Lost. Der war mit dabei, der spielt diesen Fabrikbesitzer und den Vater von Cole. Und wie hieß er? Will Sasso, genau, der hat bei diesen kanadischen, da gab es doch diese Serie mit diesen verrückten Polizisten, hier, wie hießen das, Super Troopers oder so, hat man den, glaube ich, in der Sneak gehabt. Und während Corona haben wir Boss Level geschaut, der war, glaube ich, auf Amazon Prime damals verfügbar, der Film. Da hat er auch mitgespielt. Den kennt man eigentlich und der tritt hier auch wieder auf. Und das fand ich halt auch so schön, dass so viele von den Nebendarstellern so ein bisschen gegen ihr übliches Rollenmuster besetzt wurden, fand ich. Und dass man denkt so, was macht der jetzt hier? So, okay, cool, ich mag den. Und dann so, was macht der? also alle irgendwie anders, als man sie so bisher kennt. Und das war auch irgendwie schön, auch mutig vom Regisseur.
Hm. Ja.
Cooles Ding, Empfehlung, der startet am 29.05., das heißt nach dem Pokalsieg des VfB Stuttgart in Berlin.
Jetzt hast du es gejinxt.
Nein. Und nach unserer nächsten Folge, das kann man auf jeden Fall sagen. Also nach unserer nächsten Folge startet der Film, dann werden wir den nächste Woche nochmal erwähnen bei den Kinostarts, da werden wir euch nochmal wärmstens drauf einstimmen. Und wenn ihr da vielleicht sogar die Möglichkeit habt, es starten ja in manchen Städten jetzt solche Freilichtkinos in diesen lauen Frühlings- und Sommernächten. Wenn ihr den da vielleicht schauen könnt, irgendwie mit einer coolen Truppe zusammen, das geht. Ja. Clown in the Cornfield, von uns, von beiden 7 Punkte. Und in der Gruppe, ich sage immer Gruppe, weil wir haben früher die Gruppe. Ah, es ist ja eigentlich die Gruppe, die jetzt bloß hier abstimmt. Ich schaue gerade mal rein. Oh, eine bunte Mischung dabei. Nicht ganz so bunt wie bei dem Film, den wir letzte Woche hatten, wo ja wirklich alles vergeben wurde, außer 0.
Du meinst Shadow Force.
Shadow Force, ich habe es schon verdrängt, ja. 0 wurde hier auch nicht gegeben, aber es haben welche 1 Punkt gegeben, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte von 10 jeweils immer, ne? 6 Punkte haben doch ein paar mehr, also die Hauptgewichtung liegt tatsächlich im vorderen Feld, also 6 Punkte, 7 Punkte. Und dann haben sogar welche 10 Punkte gegeben. Wow. Also für mich wäre es jetzt kein 10-Punkte-Film. Ich habe ja auch 7 gegeben. Ja, also 10 Punkte, das ist für mich so ein Oscar-Gewinner und irgendjemand, ein Film, den ich etliche Male noch anschaue. Aber gut. Ja, wir stellen das ja jeden frei, was er da klickt. Und wenn wir einmal da sind, Chris, Tipp für morgen?
Tipp für morgen für die Sneak 1200 und Achtung, 69. ist der Tipp lautet Go big or go home. Erik, sind Tipps eingegangen?
Passender Tipp für sowas hier, ne? Ja, also da ist mir nichts Richtiges eingefallen. Ich habe mal ganz abgetippt hier mit Kevin James, der da mal auf den Spuren von Liam Neeson wandelt und da irgendwie alles Mögliche kräftig aufräumt, zusammen mit Christina Ricci. Mit riesigen Guns und so. Vielleicht auch nicht. Es haben zumindest, ich sehe hier unter meinem Tipp, haben 4 Leute Daumen nach oben gegeben und 4 Leute Daumen nach unten. Also es hebt sich wieder auf, also es tippt keiner. Der Tim sagt Mission Impossible, The Final Reckoning.
Ich denke nicht.
Ich weiß nicht.
Ah. Könnte sein, dass der schon läuft. Bin mir nicht sicher, aber hör mal weiter rein, wie es mit dieser Sendung weitergeht. es haben zumindest 7 Leute einen Daumen nach oben gegeben, 3 Leute einen Daumen nach unten. Ich glaube, wenn der nochmal in der Sneak kommt, der geht sehr, sehr lange. Ich würde ihn sogar nochmal angucken. So viel schon mal als kleiner Spoiler für meine kommende Kritik. Der Tim hat auch noch, wieso darf man eigentlich 2-mal tippen eigentlich hier so, was ist da los? Ich darf das auch nicht mehr. Okay.
Du schießt doch immer mit der Schrotflinte auf Spatzen.
Das stimmt doch gar nicht. Weil ich das damals noch vor vielen Jahren auf der Facebook-Seite mal gemacht habe. Ja, der Tim tippt auch noch Karate Kid Legends. Und da habe ich gestern den Trailer gesehen vor dem Mission Impossible Film. Und der sieht richtig gut aus. Hey, mit Ralph Macchio und mit Jackie Chan. Und hey, der sieht verdammt gut aus. Den will ich echt sehen. Wäre cool. Was das jetzt mit Go Big or Go Home, weiß ich nicht. M sagt Monsieur Aznavour. Ah oui. Könnte sein. Den hatte ja letzte Woche jemand anders schon mal getippt. Also das scheint sich so für die Sneak zu verdichten, dass der irgendwann mal läuft. Dann STR Max tippt On Swift Horses. Da weiß ich nicht so recht, worum es da geht, aber ich sehe hier auf dem Teaserbild Leonine oder Leonine, da haben ja einige Filme in der Sneak. Da kommt sehr viel in der Sneak. Vielleicht könnte das sein, dass man da... Geht es um Pferde? Pferderinnen vielleicht?
Wahrscheinlich.
Chrissy,
definitely maybe.
Chrissy versucht es nochmal mit neuen Wes Anderson-Film Der phönizische Meisterstreich. Und auch... Wieso darf die auch 2-mal? Ich tippe jetzt auch 2-mal. Mir reicht's. Ich bin der Erste, ich kann da gleich die 2 wahrscheinlichsten nehmen. Nee, Chrissy tippt was, da würde sich der Chris auf jeden Fall freuen. Ich auch, muss ich sagen. Denn ich habe den Trailer jetzt auch schon mehrfach gesehen. Ballerina. Der neue Film aus dem John Wick-Universum mit Ana de Armas als John Wick.
Ich habe aufgehört zuzuhören, als du ihren Namen gesagt
hast. Jane Wick, ja. Als Jane Wick sozusagen. Ja, da hat noch keiner gevotet. Ja, mal schauen, was da kommt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass keiner von denen kommt. Kommt bestimmt irgendwas anderes, weil, ja, ich weiß nicht, so richtig passt. Ich glaube, auf Mission Impossible hätte es gepasst, aber ich glaube nicht, dass der jetzt noch kommt, wenn er schon regulär läuft. Da können wir auch gleich mal überleiten zu Mission Impossible The Final Reckoning. So, zuallererst, das ist ja der zweite Teil von Mission Impossible. Wie hieß der vorhergehende? Auch mal irgendwas mit Dead Reckoning hieß der. Dead Reckoning Teil 1, genau.
Und der heißt jetzt Dead Reckoning Teil 2.
Nein, der heißt The Final Reckoning.
Okay.
Wenn Sie mal bitte zuhören möchten, Herr Bendel.
Nee, bitte.
Und warum heißt der The Final Reckoning? Weil es einige Zeit gedauert hat, bis der zweite Teil ins Kino gekommen ist. Und da hat man sich dafür entschieden, eben nicht Dead Reckoning Teil 2 zu nennen, weil vielleicht auch manche den ersten Teil nicht gesehen haben oder vielleicht schon halb wieder vergessen haben, ja. Und das muss man auch tatsächlich nicht unbedingt gesehen haben, den Dead Reckoning Part 1, der aber großartig ist. Also den kann ich auch empfehlen. Den habe ich ja kurz nachdem die ganzen Corona-Beschränkungen aufgehoben waren, lief der ja im Kino, da bin ich ja auch rein und war auch sehr begeistert. Und jetzt hier The Final Reckoning nimmt die Zuschauer, die den ersten Teil nicht gesehen haben, komplett mit. Also es wird auch alles nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was da vorher passiert ist. Und es gibt auch zwischendrin mal so ein paar Erklärbär-Szenen, wo was wichtig ist, was da in dem Part 1 passiert ist, falls man das nicht gesehen hat oder nicht mehr in Erinnerung hat. Finde ich gut. Haben sie echt cool gemacht. Und The Final Reckoning ist ja der Abschiedsfilm von Tom Cruise und seinem Team, muss man ja sagen. Ving Rhames, Simon Pegg, also das ganze Team, was quasi seit, wann lief der erste? In den 90ern, ne? Also seit 30 Jahren da irgendwie am Start ist.
Auch schon.
Ja, ja. Verrückt. Der Film startet ungefähr 2 Monate nach dem vorhergehenden Film. Und diese AI, diese Entity, hat jetzt mittlerweile schon einige Netzwerke befallen weltweit und sorgt dafür mit Falschmeldungen und mit künstlicher Intelligenz Veränderungen. Also von Videos, von Demonstrationen zum Beispiel, da macht halt die AI dann irgendwelche Waffen rein, sodass alle denken, boah, da geht's ab und so, die demonstrieren da mit Waffen gegen irgendjemand. Also man sieht das so in so einem Zusammenschnitt, wie gerade der aktuelle Stand ist. Also es gibt sehr viele zivile Unruhen in allen Teilen der Welt und dazu kommt noch, dass sie diese künstliche Intelligenz nach und nach auch die Computersysteme der Nukleararsenale befällt und quasi die Nukleararsenale der Welt unter ihre Kontrolle bringt. Und das kennen wir ja schon aus, ja, so nicht ganz, aber es gab ja mal diesen Film Wargames zum Beispiel, wo Matthew Broderick sich aus Versehen, sage ich mal, in so einen Rüstungscomputer, in so einen Militärcomputer gehackt hat und dann so ein Spiel gestartet hat. Und das war halt leider Wirklichkeit. Also, und so ungefähr ist es hier auch. Das heißt, diese künstliche Intelligenz erkennt natürlich, dass das große Problem des Planeten die Menschheit ist und sie will sich derer entledigen und macht halt erstmal diese ganzen zivilen Unruhen, damit die anderen Sachen nicht so auffallen, was sie durchzieht und möchte halt dann mehr oder weniger die ganze Menschheit auslöschen, indem sie die Nuklearwaffen startet und da nimmt sie halt nach und nach die Computersysteme in Besitz, was jetzt ein bisschen boring klingt, ist natürlich nur dieser langweilige Unterbau, der hier existiert, der einfach mal die Weltvernichtung am Ende stehen hat, ähnlich wie bei James Bond Film. Aber der eigentliche Film dreht sich ja darum, wie versucht wird, das zu vermeiden. Und hier ist es so, dass Ethan Hunt wird zunächst mal von der Präsidentin Amerikas quasi einbestellt und wird gefragt hier oder wird gesagt, er soll sich da mal drum kümmern. Er hat ja diesen Schlüssel, diesen kreuzförmigen Schlüssel, den man kennt aus dem ersten Teil, wo ja quasi, das war ja das MacGuffin, wo alle hinterher waren im ersten Teil, denn dieser Schlüssel öffnet den Computerkern des gesunkenen Atom-U-Boots Sevastopol. Und auf diesem Computerkern wurde zuerst diese künstliche Intelligenz oder dieser Virus gestartet. Und es gibt sogar Verbindungen zu den vorhergehenden Teilen von Mission Impossible, denn Ethan Hunt ist nicht ganz unschuldig daran, dass dieser Computervirus überhaupt dorthin gelangt ist. Und deswegen wird er auch dann einberufen, dass er da hingehen soll, das holen soll, diese künstliche Intelligenz, diesen Source-Code, der sich dort befindet, auf diesem gesunkenen U-Boot. Er lehnt das aber zunächst mal ab, denn er hat die Bedenken, dass dann die US-Regierung diese künstliche Intelligenz sich nutzbar machen möchte und um damit auch die Welt zu beeinflussen. Und parallel, man kann sich erinnern, du hast ja auch den ersten Teil gesehen, es gibt ja diesen Gabriel.
Ja.
Und dieser Gabriel hat auch jemanden entführt, der ihm wichtig ist. Ich will mir jetzt nicht zu viel spoilern und er muss dann auch diesen Gabriel erstmal ausfindig machen und sein Kompagnon hier, gespielt von Ving Rhames, der ja krank ist, das weiß man ja auch aus dem ersten Teil, hat es trotzdem geschafft, da so ein Gegenvirus zu erstellen auf so einer Art USB-Stick, um, wenn das zusammengebracht wird mit dem Source-Code des Viruses, dann und sich das dann quasi verbindet, wenn man das da einimplementiert, dann kann das quasi rückgängig gemacht werden. Dann ist das quasi wie so eine Impfung gegen den weltweiten grassierenden Virus. Aber sie sind halt wirklich auf der Jagd gegen die Zeit, denn diese AI, diese Entity übernimmt halt nach und nach Besitz von den ganzen Waffensystemen weltweit. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sein eigenes Nuklearwaffenarsenal offline zu nehmen. Ja, zum Beispiel wird das diversen Nationen nahegelegt, die noch nicht befallen sind. Also zum Beispiel England soll es offline nehmen. Aber das machen die halt alle nicht, weil sie dann ja völlig blank wären, weil dann könnten sie ja nicht mehr zum Beispiel selber einen Start von ihrem Nuklearsystem, also geht ihre eigene Bedrohungsfähigkeit verloren. Und die USA sind auch am Überlegen, ob sie ihr System offline nehmen, aber dann wären sie eigentlich wehrlos, falls von der anderen Seite her was kommt. Und durch diese Desinformationskampagnen, die von der AI laufen, weiß auch keiner so genau, was da gerade passiert in anderen Teilen der Welt. Und ja, es gibt sehr viel Story. Ich will mal nicht zu viel verraten, denn es gibt ja natürlich auch sehr viel, was sich erst im Laufe der ganzen Entwicklung dann ergibt. Wer wohin geht, warum, weshalb, wieso und was dann so passiert. Und ein paar von diesen Money Shots hat man ja wahrscheinlich schon gesehen, denn ja, wie Ethan Hunt da auf diesem gelben Flugzeug und so weiter, das ist ja auch das Filmposter dazu und so. Spektakuläre Action-Szenen, er taucht natürlich auch runter zu diesem U-Boot und es sind auch sehr viele andere Action-Szenen mit drin und es war einfach, also wirklich so viel gut gemachte, handgemachte Action zu sehen, ist wirklich wahnsinnig gut. Ich war mit einem ganz lieben Kollegen, amerikanischen Kollegen, der mal zufällig wieder übers Wochenende da ist, hier im Ländle. Mit dem war ich im Kino in der Originalversion, Englisch. Ja. Und als die amerikanische Präsidentin im Film hier wirklich sehr besonnen agiert hat, teilweise natürlich auch ein bisschen getrieben von dem Druck ihrer Berater und Militärs und so weiter, Habe ich zu ihm dann mal rüber gesagt, jetzt stell dir mal vor, das wäre Trump. So in dieser Situation, ja, wo es darum geht, ja, drücke ich jetzt die Taste, die Doomsday-Taste, ja, die Welt zerstört, weil ich starte den ersten Nuklearangriff, ja, oder warte ich darauf, ob die anderen mich zuerst angreifen und so, habe ich so gesagt, jetzt stell dir mal vor, das wäre Trump, ja, hätte er so besonnen reagiert in dem Moment. Ja, das war, hat man einen guten Lacher, also auf jeden Fall trotz seiner Länge ist er überhaupt nicht lang. Es ist total krass. Also der Film geht ja, wie lang? 170 Minuten, das sind fast 3 Stunden. Und ey, es ist zu keinem Moment langweilig. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, irgendwann wird sich ja mal da irgendwie eine Länge einstellen. Nichts. Es geht die ganze Zeit angenehm voran. Er hat eine Top-Pace trotz seiner Länge. Es passiert immer was Interessantes. Es ist nicht so, dass einen der Film irgendwann verliert. Er hat wahnsinnig tolle, atemberaubende Action-Szenen, also teilweise so richtig so Nail-Biting, also Nägelkauen, so, ah, wie geht das? Und man ist so, ah, was passiert jetzt hier? Und es macht doch alles irgendwie so Sinn, trotz dass es so ein bisschen übertrieben ist. Also das kann halt auch alles so irgendwie schon so funktionieren. Es ist jetzt nicht so total Banane wie bei manchen anderen Filmen, wo du denkst, ja klar. Sondern hier ist auch viel handgemacht, was man ja in diversen Making-ofs sieht. Und die Endszene, sage ich jetzt mal, die ja quasi so ein bisschen das Ganze, ja, ist nicht nur die Endszene, aber auch zwischendrin gab es mal so ein paar Rückblicke auf vorhergehende Mission Impossible-Teile. Das war schon auch so herzerwärmend, das nochmal so zu sehen und auch so die, es treten auch sehr viele Personen wieder auf, die man aus den vorhergehenden Teilen kennt, wo man denkt, ah Moment, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann, ach ja, das ist ja der, okay. Also von dem hast du seit dem ersten Film überhaupt nichts gehört und gesehen und der tritt jetzt plötzlich wieder auf, wo du denkst, ah cool und so. Und da treten halt viele nochmal auf oder auch teilweise die Kinder von oder die Söhne und Töchter von irgendwelchen, die schon mal mitgespielt haben in der Reihe, wo vielleicht die Eltern jetzt nicht mehr leben und so, da waren viele Szenen drin, wo du dachtest so, oh, okay, das haben sie echt schön gemacht und das war wirklich so eine Feier von dem ganzen Action-Kino, von der ganzen Mission Impossible-Reihe. Richtig angenehm viel Fanservice, aber nicht zu viel. Es war genügend drin, es wurde genügend erklärt für die, die den ersten Teil vielleicht nicht mehr so präsent haben und auch die anderen Teile. Da wurde man ordentlich mitgenommen. Es gibt natürlich Major Deaths, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, die bewegend waren und ich finde, der hat, also The Final Reckoning, der hat diese ganze Mission Impossible-Reihe mit Tom Cruise und seinem Team auf eine wunderbare Weise zu Ende gebracht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der ein bisschen so ein Herz für Actionfilme hat, sich diesen Film anzuschauen, weil das ist ein absolut sehenswerter Film. Er macht Spaß von Anfang bis Ende, trotz seiner Länge. Nehmt euch halt mal einen größeren Topf Popcorn mit, falls ihr da irgendwas braucht, weil meine Nachos waren schon relativ früh zu Ende. Also da waren, glaube ich, noch nicht mal die Trailer rum. Das war ein bisschen schlecht geplant von mir.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Ich habe eine wichtige Frage.
Schieß los.
Da spielt ja eine französische Schauspielerin mit.
Eine? Ich glaube mehrere.
Ja, eine wichtige. Eine wichtige.
Wen meinst du denn?
Wie ist denn die Rolle von Pom Clementief?
Hä? Sag mir jetzt gerade gar nichts. Wen hat die gespielt?
Okay,
ach, die meinst du?
Ja.
Ey, ehrlich gesagt, also ich habe es ja in OV geschaut, wo sie auch Paris Französisch gesprochen hat. Da habe ich ein paar Mal gedacht, das klingt nicht so richtig irgendwie. Steht tatsächlich, ja, French Actress, tatsächlich. Aber es klang so ein bisschen wie angelerntes Französisch. Also es klang nicht ganz so rund. Aber vielleicht hat sie auch versucht, besonders deutlich zu sprechen für diesen Film irgendwie.
Weil ja, weil auf dem Poster oder auf dem Plakat, da sieht sie ja schon ziemlich mitgenommen, ziemlich sauer. Oh ja. Aber
sehr gut. Aber die hat er ja quasi im ersten Teil verschont.
Ja, genau.
Dead Reckoning Part 1. Ne? Und dadurch ist sie ihm ja sehr dankbar und sie wird ja auch heftigst verletzt im ersten Teil, dass ich eigentlich dachte, dass sie tot ist. Aber sie kommt hier zurück. Kleiner Spoiler. Also sie kommt ja, nicht gut, zurück.
Sie ist groß zu sehen auf dem Plakat. Ja,
okay, auf dem Plakat. Ich kenne nur das mit dem Flugzeug.
Ja, auf dem Aufsteller. Guck mal, ey, du auf bist dem Aufsteller, auch im Kino, ja, okay, jeden Montag im Aufsteller. Im Kino, ja, ist sie also fast in Lebensgröße dargestellt. Also
die ist auch top. Also das ganze Team ist top. Also das macht richtig Spaß, das zu schauen. Auch die Nebencharaktere, die du ja, was ich sagte, die du teilweise ja nie gesehen hast in den letzten 30 Jahren, die irgendwann im ersten Teil mal drin waren, die jetzt plötzlich wieder auftauchen. Ja, also richtig toll gemacht. Also das ganze Ensemble. Also mir hat der Film rundherum gefallen. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Film von dieser Länge mich durchgehend begeistern kann. Aber es hat es einfach. Es hat mich durchgehend begeistert. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ja, Hammer gut. Nebendarsteller top. Das ganze Team top. Auch hier die Hannah Weddingham von Ted Lasso, die Chefin, spielt die Kommandeurin von einem Flugzeugträger, auch echt cool gemacht. Und da ist auch so ein kleiner, ja, so ein kleines Augenzwinkern, so ein kleiner Fanservice mit drin, das will ich mal nicht spoilern. Und es ist so ein rundes Ding, das hätte ich nicht gedacht nach dem ersten Teil, weil der erste Teil, der wirkte auch so ein bisschen, der war sehr okay, hat mir auch sehr gut gefallen, aber wirkte nicht ganz so rund, hatte nicht so viel Fanservice, wo ich dachte, okay, die haben ja zwei Teile back-to-back gedreht, hieß es, und den dann einfach in der Mitte durchgeschnitten, den Film. Und da habe ich gedacht, naja, wird der zweite Teil ähnlich sein, aber dass der nochmal so eine Schippe drauflegt und nochmal diesen Fanservice auch noch mit reinbringt und die vielen Querverweise und das auf so eine schöne Art zu Ende bringt, hätte ich nicht gedacht. Und deswegen von mir 9 Punkte, jawohl, da stehe ich dazu. Mission Impossible, The Final Reckoning. Und nochmal, ihr müsst den vorhergehenden Film nicht unbedingt gesehen haben. Ist natürlich toll, wenn ihr ihn gesehen habt, weil ihr dann auch zum Beispiel die Schauspielerin oder die Rolle von Paris, gespielt von Pom Clementif, schon kennt. Oder auch von anderen, von Esai Morales, vom Gabriel, der dort auftaucht.
Clementief.
Französin.
Ja. Genau. Weil er die dann natürlich auch schon kennt. Ja. Angela Bassett als die Präsidentin Amerikas, Erica Sloan, auch sehr toll. Also so ein cooles Ding und ich schwelge in Begeisterung und meinem Kollegen hat es super gefallen. Also der war auch total hin und weg und genau hinterher haben wir dann festgestellt im Vorgespräch, hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, haben wir festgestellt, er hat noch nie Döner gegessen, er war schon oft in Deutschland. Und da habe ich ihm dann mal seinen ersten Döner besorgt und da war auch hin und weg. Nicht so sehr wie von The Final Reckoning, aber fand er auch sehr, sehr gut.
Wow.
Ja, absolut empfehlenswert von mir. Action-Kino at its best. Also diese ganzen Stunts, die da drin sind, die sind so atemberaubend und das fühlt sich alles die ganze Zeit wie so ein Ritt an. Der ganze Film, es beginnt schon relativ schnell, es wird nicht lange irgendwie gewartet und aufgebaut und irgendwas. Es startet rein mit sehr viel Rückblicken auch auf andere Teile, so nostalgisch, Nostalgie und ist sehr schön. Also wirklich, Mission Impossible bucht euch, falls es euer Kino hat, wie die Innenstadtkinos, die bequemen Sitze. Hatten wir auch, sitzen wir schön bequem. Dolby Atmos, geil, von allen Seiten. Also der Film nutzt das voll aus. Unbedingt reingehen, Mission Impossible, The Final Reckoning. Habt Spaß, genießt den Film, es lohnt sich. So, wir hatten eine Frage gehabt, jetzt habe ich die gerade nicht parat, zum Thema Blood and Sinners. Ich habe jetzt gerade
soll ich sie raussuchen?
Ja, kannst du mal raussuchen.
Das war das von der letzten Folge, von der Folge 862 mit Shadow Force. Da hat Baha geschrieben.
Schöne Grüße.
Ja, danke für eure neueste Podcast-Folge, immer sehr gerne. Und danke, dass ihr mich bestärkt habt, Shadow Force nicht zu schauen. So gerne ich Omar Sy auch habe, aber der Film wirkt nicht sehenswert. Die Zeit dafür kann ich mir sparen. Nonnas klingt sehr, sehr interessant. Schöne Woche euch, liebe Grüße, Baha. Dann hat der Erik geantwortet und dann hat Baha nochmal geschrieben. Hi Erik, ihr seid die Besten. Dankeschön nochmal. wenn ihr jetzt auch noch so lieb seid und Blood and Sinners für mich vorschauen würdet, wäre das perfekt. Ha, 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 ha. Liebe Grüße, Baha. So, und der liebe Erik ist hier natürlich zu nichts zu schade und sagt, ey, wenn unsere sehr, sehr geschätzte Hörerschaft das gerne hätte und sagt, hey, könnt ihr euch da mal ein Bild von machen, dann macht der Erik das natürlich auch. Deswegen war der Erik in Blood and Sinners.
Ja, läuft da schon eine Weile und der lief hier in dem kleinen Kino in der Nähe. Und da habe ich den mal angeschaut. Und dadurch, dass wir jetzt schon zwei Hauptfilme hatten, werde ich mal mich ein bisschen kürzer fassen. Also Blood and Sinners beginnt total langweilig. Ich dachte, ach du Schande, was ist denn das? Das geht ja überhaupt nicht voran. Das spielt irgendwie so in 30er Jahren in Mississippi es gibt so eine Art Foreshadowing-Szene, wo ein Typ mit einer abgebrochenen Gitarre in eine Kirche reinläuft Und irgendwie der Pastor heißt es, glaube ich, oder der Pfarrer, ich weiß nicht, wie es, egal. Der sagt dann so, ah, was machst du denn hier? Und ja, und dann ist irgendwie so ein Cut und dann sieht man, wie so dieses Leben in dieser Kleinstadt ist. Und da kommen zwei, also es spielen fast nur, ich glaube, fast nur Schwarze mit in dem Film. Man kennt ja den Regisseur Ryan Coogler, der hat ja zum Beispiel auch diesen Wakanda-Film aus dem Marvel-Universum gedreht und so. Das ist ja so auch sein Ding. Michael B. Jordan spielt in einer Doppelrolle, habe ich gelesen. Ja, also obwohl die beide sehr, sehr anders sind, ja, aber komischerweise, also auch noch teilweise viele Szenen miteinander haben, weiß ich nicht genau, ob das unbedingt nötig war, das so zu machen. Aber gut, ja. Und die beiden spielen welche, die aus Chicago zurückkommen in diese Kleinstadt und wollen in dieser Kleinstadt kaufen eine Farm. Nee, nicht Farm, das ist so ein, ja, so ein Gebäude, halt so ähnlich wie bei diesem Clowns-Ding, fast sogar genau so ein Ding, ja, also kannst du es vorstellen. Und die wollen aus diesem Ding einen Club machen, sie nennen es irgendwie anders, ich weiß nicht, wie sie es nennen, wo sie halt dann so Blues spielen und irgendwelche Künstler einladen, also wie eine Disco, eine Dorfdisco wollen sie machen, kurz gesagt, ne. Und sie bringen da auch alles Mögliche mit aus Chicago, da haben sie zum Beispiel kistenweise Bier, irisches Bier und das Ganze hat auch so ein bisschen so einen irischen Touch, das Ganze, also auch die Musik teilweise, die drin ist, weil irgendwie Chicago war zum damaligen Zeitpunkt auch viel von ihren bewohnt und ja, sie bauen dann, warte mal, irgendwas hatten sie noch, sie hatten das und ja, Geld hatten sie noch irgendwo her, ja, also alle wundern sich, also sie können das Ding in bar bezahlen bei so einem dubiosen weißen Typen. Und sie fragen schon so, ja, was ist hier mit dem Clan? Ist der hier aktiv? So, nee, den hat sich aufgelöst und so. Und der verkauft denen dieses Gebäude und sie wollen da diesen Club reinmachen und überreden dann auch, als sie in der Stadt sind, da gibt es so einen jungen Mann, so einen Künstler, der, oder erst auch so einen älteren Mann, der da so ein bisschen Musik macht, überreden sie, dass er dort spielt. Sie bezahlen ihm da ordentlich Geld und so. Wir wollen da heute die so eine Party machen, wir brauchen da jemand und geben sie ihm genug Geld und überreden sie auch noch jemand anders. Na, da haben sie dann so langsam ihr Zeug beisammen und sie wollen da dieses Gebäude umbauen und das klappt doch alles und sie machen dann diese Party. Aber dann kommt es zu einem Cut und den muss ich jetzt schon mal ein bisschen verraten, damit man überhaupt weiß, worum es geht, weil bis dahin wirkte das so wie so ein, ja, sagen wir so, wie so ein Rassendrama, so mit welchen, die irgendwo was versuchen und dann gibt es da irgendwo Ku-Klux-Klan und die da eventuell was vorhaben. Aber das dreht dann noch ein bisschen mehr frei, denn es kommt plötzlich so ein Cut, wo man sieht, dass, ja, wird so geklopft an so einer Farm von so einer Waisenfamilie und da steht jemand vor der Tür, bittet um Einlass und die lassen den rein. Und wie wir es ja zum Beispiel aus den Filmen wie Let the Right One In kennen, ist es so, Vampire müssen um Einlass bitten, damit sie ins Haus dürfen. Ansonsten ist das Haus irgendwie nicht betretbar für die, warum auch immer. Und so ist dann halt ja auch, sie lassen diesen Typen da rein und dann werden sie transformiert zu Vampiren, ja, so mehr oder weniger. Und dann sind sie schon zu dritt natürlich, drei weiße Vampire und ja, die kommen dann irgendwann, die transformieren dann noch ein paar andere und stehen dann irgendwann auch vor der Tür zu dieser Farm, wo gerade die Party abgeht. Und aber irgendwas ist da komisch. Das heißt, die anderen wollen, der Türsteher lässt die auch nicht rein. Und aber als natürlich dann noch Leute mal rausgehen, um da zum Beispiel mal pullern zu gehen, weil die hatten offensichtlich keine Toilette in dieser Räumlichkeit. Das wäre übrigens aus deutschen Gesichtspunkten hier gemäß Gewerbe und so weiter, darf das gar nicht sein, dass da sowas, aber egal. Da muss eine Toilette. Ja, jedenfalls, wenn dann welche rausgehen, dann ja, kommen dann halt auch Schwarze, die gebissen wurden, dann wieder rein. Es wird halt ein Vampir-Slasher dann so ein bisschen, hat so gewisse Anleihen From Dusk Till Dawn, der ja auch am Anfang eine andere Geschichte ist und dann sich so ein bisschen dreht. Hier steckt aber noch ein bisschen mehr drin. Da ist auch dieser ganze Rassenkonflikt Weiß gegen Schwarz und mit drin und Schwarze, die eventuell auch Weißen zu Diensten sind und so weiter und alles Mögliche und auch wie Schwarze untereinander agieren. Also steckt schon ein bisschen mehr drin in diesem Film als eigentlich und ich mochte das Ende sehr. Und Achtung, der Film hat eine Post-Credit-Scene, die muss man unbedingt gesehen haben, weil die ist wichtig für den ganzen Film. Also geht da nicht zu zeitig raus, da kommt noch was wirklich wichtig für die Story ist. für das Verständnis des ganzen Films und überhaupt und für, ja, der Film hat dadurch eine ganz andere Bedeutung und Wirkung. Unbedingt da bleiben, ja. Also allein deswegen, also mir hat der Film sehr gut gefallen, es war mal was anderes. Er hat mich überrascht, was in der Vielzahl der Filme, die ich so schaue, kaum noch passiert, und ich mochte den Film, deswegen bekommt er von mir 7,5 von 10 Punkten. Ich hoffe, Baha, dir hilft das, dir den vielleicht noch anzuschauen. Der läuft ja jetzt schon seit 17. April, glaube ich, in den deutschen Kinos, also auch schon einen Monat. Muss dann schauen, wo der überhaupt noch läuft, ob er überhaupt noch läuft. Und ansonsten denke ich mal, den gibt es dann vielleicht auch demnächst dann im Heimkino. Dann vielleicht den auf jeden Fall mal merken und schauen. Und unbedingt bis zum Schluss, bis ganz zum Schluss. Ah, apropos, Mission Impossible, The Final Reckoning hat keine Post-Credit- oder Mid-Credit-Scenes. Ich bin nicht
bis zum, auch sterben doch alle.
Ich bin nicht bis zum Schluss geblieben, bis zum ganzen Schluss, denn ich habe vorher im Internet gesucht, ehrlich gesagt. weil bei so einem monumentalen Werk, da haben natürlich auch viele mitgewirkt. Also ich glaube, die Schriften, die gehen da wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde. Wir wollten dann Döner essen. Ich habe es ja schon erwähnt. Also Plot and Sinners, 7,5 von 10 zu Blackback. Doppeltes Spiel komme ich heute mal nicht aus Zeitgründen. Den werde ich nächste Woche mal mit reinnehmen. Was haben wir denn noch so im Angebot?
Kinocharts und Neustarts.
Okay, wenn du das sagst.
Kinocharts und Neustarts.
Da ist Platz 5 in Stuttgart. Blood and Sinners. Wer hätte das gedacht?
Sowas.
Aber wir müssen dazu sagen, die Kinocharts in Stuttgart sind ein bisschen verfälscht. Nicht von uns und von niemand sonst, sondern in Stuttgart war gerade letzte Woche, aus der die Charts sind, das internationale Trickfilmfestival, wo und die ganzen... Filmfest, ne? Bitte?
Fantasy Filmfest war zeitgleich.
Ach so, auch noch.
Da war richtig Party, ja.
Eieiei. Okay, also da waren kaum Säle für das normale Programm verfügbar. Das heißt, die tatsächlichen Charts geben nicht so die eigentlichen Besucherzahlen wieder, weil da waren irgendwelche Fantasy-Filmfest und irgendwelche Trickfilmfestival-Filme dabei. Genau, deswegen, also Blood and Sinners, Platz 5.
Auf Platz 4 die Preview von Final Destination.
Den will ich auch noch sehen.
Ja, nicht nur du.
Platz 3, also, es wird nächste Wochenende bei mir wahrscheinlich nichts. Platz 3, Der Meister und Margarita, original mit Untertiteln. Die Vorstellung.
Warum das nächste Wochenende bei dir nichts wird, du hast doch keine Zeit. Auf Platz Nummer 2, Thunderbolts, noch unter dem Originalnamen.
Und das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, also wahrscheinlich auch die ganzen, aber in ganz Deutschland ist Thunderbolts auf 1 gewesen in der Woche. Islands ist bei uns auf Platz 1 in Stuttgart, wie gesagt, ein sehr beschränktes Programm gewesen. Nur in wenigen Sälen liefen die regulären Filme. Deswegen nehmt das nicht ganz so für bare Münze, aber wir sagen euch ja die offiziellen Kinocharts der Innenstadtkinos Stuttgart hier. So war es halt hier.
Richtig.
So, was Neues, läuft Neues an. Mal gucken, was da so dabei ist. Wir gucken mal bei kino.de, denn die haben da immer eine schöne kurze Zusammenfassung. Mit was geht's am denn los?
Am 22.05. starten Filme. Und zwar startet einer, da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, weil ich den Originalfilm sehr, sehr mochte. Es startet Lilo und Stitch, das Live-Action-Remake des Animationsklassikers, rund um das hawaiianische Waisenmädchen Lilo und ihren kleinen außerirdischen Begleiter Stitch. Naja, Waisenmädchen nicht unbedingt, sie wohnt ja bei ihrer Schwester. Also klingt jetzt so, als ob sie ein Waisenkind wäre. Die Eltern sind leider nicht mehr am Leben, aber sie wohnt bei ihrer Schwester und mit ihrer Schwester zusammen. Und
aber ist man deswegen, da nicht eine Waise, wenn man keine Eltern mehr hat? Das ist doch die Definition.
Weiß ich nicht.
Weil ich glaube, dann kriegst du doch auch Waisenrente.
Ja gut, kann auch wieder. Ja gut, ist ein guter, ist ein fairer Punkt. Jedenfalls gab es ja bei dem Film auch irgendwie Stress, wie Stitch aussah zuerst, und haben es ja auch nochmal überarbeitet. Jetzt finde ich, sieht Stitch echt cool aus.
Ja, mir ist gerade eingefallen, bei uns lief auch der Trailer hier von diesem neuen Predator Badlands.
Oh,
da sollten sie wirklich auch mal unbedingt eingreifen. Also da, das sieht ja furchtbar aus, dieser Predator am Schluss, der da aussieht wie ein Schwein mit Hauern. Also das ist, also da, das sollten sie auch nochmal anfassen. Okay,
absolut, ja.
Es läuft auch noch an Monsieur Aznavour, der ja auch getippt wurde für die Sneak, über den französischen Chansonsänger. Ich glaube, der kommt gar nicht, der kommt, glaube ich, aus Armenien, wenn ich mich recht erinnere. Der ist zwar dann in Frankreich bekannt geworden als Sänger, aber der ist, glaube ich, Armenier. Ich will das jetzt nicht. 134 Minuten. Mal gucken. Oh,
dann habe ich, glaube ich, ein Problem. dann startet ein Drama mit Oslo Stories Sehnsucht. Erster Teil der Sex Love Dreams Trilogie des Norwegers Dag Johan Haugerud. Da hatten wir letztens auch schon mal was. Da lief ja aber doch der dritte Teil
oder so. Glaube ich, sechs oder so. Oder wir haben gesagt, wir warten auf den Teil mit sechs.
Ja, Sex Love
Dreams. Wir sind da einfach gestrickt. Also ja, braucht ihr hier nicht mit Sehnsucht kommen. Es läuft da auch noch an Harvest, ein historisches Drama über ein Dorf im englischen Mittelalter, in dem drei Fremde ankommen.
Ja, und dann haben wir Dokumentar und Narivetta, ein Actionfilm.
Ich hätte ja gern mal so ein...
Mit von Anru Jai Manohar, Besetzung Tovino Thomas. Oder, oh Gott, okay. Ja, keine Ahnung. Narivetta. Ich denke, von dem werden wir nie wieder was hören.
Ja. Reicht ja auch, denn ich glaube, das ist hier nicht mit dabei, weil der ja schon jetzt in den Previews lief, der Film Mission Impossible. Ich glaube, deswegen Mission Impossible und Lilo und Stitch sind so die zwei Top-Neustarts der Woche. Und
ja.
Jo, mal gucken, wie es dann so aussieht in der kommenden Woche auch mit den Charts. Ich bin ja mal gespannt, wer da gewinnt. Ich glaube, durch die ganzen Previews, die es gab, ich war ja auch offensichtlich in einer, die ein bisschen sehr vorgezogen war. Ich glaube, also bei uns war es auch gut voll. Es war die OV-Preview Samstag 16 Uhr, was eigentlich nicht so eine typische Kinozeit ist. Und da war schon ziemlich voll und habe auch gesehen, dann die Abendvorstellungen waren fast bis auf den letzten Platz ausverkauft. Ich habe da mal reingeklickt hier auf der Insta-Kinos-Seite, kann man es ja schön sehen. Nun ja, dann gucken wir mal rüber zu den Serien und da sehe ich ja eine hier, wow.
Serien.
Andor. Mr. Andor.
Hast du mich gerade gefragt, was ist denn Andor?
Nee, Mr. Andor, habe ich gesagt.
Mr. Andor.
Was ist denn Andor? Der heißt doch Andor, ne? Ja,
der Mann. Das ist Andor, ja. Ja.
Das ist Hauptfigur, Cassian.
Cassian Andor. Andor, der am Ende Captain Cassian Andor ist. Diego Luna spielt den Andor, den wir kennengelernt haben 2016 in dem großartigen Star-Wars-Film Rogue One. Da hat man ja beschlossen, gibt eine eigene Serie dafür. Das war dann die erste Staffel Andor. Und jetzt kam eben die zweite Staffel raus. Und es ist großartig. Kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Auch wie sie die Staffel zu Ende gebracht haben. Also ich meine, Rogue One, können wir Rogue One spoilern? Nein, oder?
Rogue One soll neun Jahre alt.
Ja, jeder, der jetzt hier den Kinocast hört, der sollte Rogue One sowieso gesehen haben, glaube ich schon. Also wir wissen ja, dass Cassian in Rogue One stirbt und sich quasi auch mit opfert dafür, dass die Rebellion die Pläne vom Todesstern bekommt und da irgendwie dagegen eine Gegenmaßnahme finden kann. Und hier ist halt so, dass diese Serie so zu Ende gebracht wird. Wir sehen halt dann so viele Sachen, wo du denkst, okay, das wird er jetzt nie sehen, das wird er nie erleben, das wird er nie erfahren. Weil wir wissen, er ist ja jetzt quasi da in Rogue One und auch wie hier die Personen aufgebaut worden sind, die dann in Rogue One, wir sind ja damals ziemlich reingeschmissen worden in Rogue One. Also wir kannten die Figuren nicht, ja. Sie waren halt da, es ging sofort los. Und hier wird uns quasi nochmal viel mehr Tiefe für die ganzen Figuren gegeben und das macht Rogue One nochmal um so vieles besser. Das glaubt man gar nicht. Das gewinnt dadurch so unglaublich viel. Das ist der absolute Wahnsinn, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr vieles richtig gemacht. Es wird sehr viele Story-Stränge werden aufgemacht, die allerdings auch gut zusammenfinden am Ende und wenn man, ja, man ist schon irgendwann drin gefangen. Also ich fand, die Serie hat ein bisschen langsam angefangen und steigert sich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und es ist einfach, ja, ich finde, es ist so vieles richtig gemacht, was man zuletzt nicht richtig gemacht hat bei Star Wars. Es ist jetzt extrem richtig gemacht worden und es ist, ja, Ich bin tatsächlich sehr, sehr angetan. Ich bin so angetan, dass ich das gemacht habe, was der Erik mir auch nochmal geschickt hat mit, ey, nach Folge 10 unbedingt Rebels Staffel 3 Folge 18 anschauen, die nahtlos da übergeht. Und ich habe ja Rebels, die Serie habe ich, liebe ich wirklich, das ist ein ganz, ganz großartiges Ding in meinen Augen. Und jetzt ist halt, ja, wenn du das dann auch nochmal anguckst und dann auch da feststellst, dass die in ihrem Schiff die Rede von Mon Mothma, die sie hält, 1:1 auch von Sprache und alles 1:1 da auch schon drin ist. Und das ist einfach auch wieder gut gemacht, weil es nicht irgendwie so ein Ding ist mit, ja, wir machen es halt irgendwie, dass es passt, sondern das passt halt schon komplett extrem gut zusammen. Und es ist einfach herrlich. Es erzählt so schön die Geschichte und dieses Ding und auch so spannend und wie die Verbindungen untereinander sind, auch Saw Gerrera und seine Rolle und alles. Deswegen, ich fand's großartig. Bis zum Ende. Wirklich bis zum Ende. Mhm. Auch das Ende dann der Serie fand ich großartig, weil ja, es fließend quasi in den Film übergeht.
Mhm. Was natürlich schade ist, weil da ist klar, okay, da kommt jetzt leider keine Andor-Serie mehr oder es geht nicht mehr weiter. Ist natürlich
womit ich
schade.
Aber voll fein bin. Also bin ich ja, wirklich komplett fein mit.
Klar, man muss ja nicht ewig stretchen und es gibt ja viele Serien, wo du merkst, ach, come on, ey, ihr hättet nach der dritten Staffel aufhören sollen oder so. Hier ist halt so, wenn es am schönsten ist, hört mal auf, ne? Und ja, wer jetzt Lust bekommen hat, darf man das eigentlich offiziell empfehlen? Ich habe jetzt mal rausgefunden, wie es hieß. Es gibt von Star Wars Rogue One einen Fan-Cut. Der heißt The Battle of Scarif May. Ich kann euch leider nicht in Shownotes verlinken, sonst verklagt mich wahrscheinlich Disney oder so. Die haben auch viele Quellen, die ich mal hatte für dieses Ding, runtergenommen. Genau, aber man findet es noch im Internet. Und ich finde diese Version sogar noch mal, ich sehe gerade, es gibt mehrere. Eieiei. Es gibt noch Rogue One, The Adventures of Jyn Erso. Okay, es gibt offensichtlich mehrere Fan-Cuts. Ich meine diesen, der heißt Rogue One, The Battle of Scarif, der Fan-Cut. Und den finde ich persönlich sehr, sehr gut. Den gucke ich sehr gerne. Jetzt habe ich gesagt, dass ich ihn habe. Ich glaube, der soll gut sein. Ich glaube, der soll gut sein.
Ich habe den nicht. Ich habe noch nie was davon gehört.
Der ist... man hat dort viel umgeschnitten und der Fan-Cut hat auch nur 50 Minuten, aber er komprimiert halt das richtig Gute und es macht auch total Sinn und so. Ich mag den. Man sieht es auch hier auf fanedit.org, wenn man da Rogue One eingibt. Ich habe Chris gerade mal den Link geschickt in unserer Gruppe. Sieht man auch die Bewertung von anderen und der liegt einfach mal bei, ja, das ist fehlt ein ganz kleines Fitzelchen zu absoluten 5 Punkten. Also da ist die Wertung 5/5 ist das Beste, ne? Und der ist auch wirklich, es ist wirklich, wenn man diesen Rogue One mal schauen möchte, aber nicht die fast über 2 Stunden Version schauen möchte, die reguläre Version ist, The Battle of Scarif ist richtig gut. Und ja, ihr müsst leider selber rausfinden, wo ihr das herkriegt. Good luck. und dann könnt ihr nach Andor da ruhig mal reinschauen. Gerade wenn ihr vielleicht Rogue One schon oft gesehen habt, gebt euch das mal. Es gibt viele Fan-Cuts. Leider ist Disney da nicht so happy, wenn die Leute das Material nehmen und verändern. Die sind da ganz rigoros. Also so
wer hätte es gedacht, ne?
So schlimm wie Nintendo, ja. Ich erinnere mich da noch, es gab, ich glaube, es war noch vor YouTube-Zeiten, lange vor YouTube-Zeiten, gab es mal welche, die haben solche Star Wars Fan-Edits gemacht, einfach so mit Lichtschwertern gekämpft und dann so eigene Stories erfunden und die waren so gut. Ja, die sind verklagt worden bis aufs Hemd, ey. Das war so schade. Weil eigentlich, also wenn du eine coole Firma wärst, würdest du sagen, boah, Leute, ey, die haben mit so wenig Mitteln so eine coole Story gemacht, ey, sofort anheuern. Sofort anheuern, das ganze Projekt kaufen und selber vermarkten, irgendwo sagen, hey, hier, das ist ein Fan-Edit, den fanden wir cool. Wir haben die Leute angeheuert, die machen beim nächsten Film mit oder so. Ey, das würde die ganze Community so feiern, anstatt die Leute zu verklagen hier. Ja. Naja. Also Andor, ja. also ich weiß nicht, wollen wir viel drüber erzählen, guckt's einfach. Was ich halt beeindruckend fand, es wurde ja immer in 3 Episoden-Häppchen veröffentlicht und ich fand es halt wirklich so, dass die 3. der jeweiligen Episoden immer so ein absolutes Highlight war. Bei der ersten, also bei Episode 3 noch nicht ganz so, es war gut, ja, aber dann bei Episode 4, 5, 6, ja, die 6 dann, die war richtig gut. Und dann, wie gesagt, immer die 3. von den 3, und das hat sich für mich angefühlt immer wie ein einzelner Film, weil das waren ja auch jeweils immer so, ja, 1,5, 2 Stunden, wenn du da 3 Folgen geguckt hast. Ich habe die immer in einem Rutsch geguckt und das hat sich immer so schön filmmäßig angefühlt. Und ich bin ja sowieso eher ein Freund davon, wenn solche, solche Storylines, wie zum Beispiel so Science Fiction, so alles, was so Star Trek, Star Wars, ja, ui, ich hab's alles beides in einem Atemzug gesagt, ja, wenn solches ins Kino kommt. Ich bin Kinofan, ich mag Star Wars, diese Schriften, die in den Bildschirm hineinlaufen, die Musik, ich will das im Kino sehen, ich find's auch geil zu Hause und dass man da auch, ja, mit einer niedrigschwellig Star Wars zu Hause erleben kann, aber ich will es im Kino sehen. Und es hat sich für mich sehr nach Kino angefühlt, immer diese 3 Folgen zu gucken. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ähnlich, aber wenn du so Kino magst und so, mach doch einen Podcast.
Ja, vielleicht wäre das mal ein Ding, ne? Ja. Ja, also es soll ja wohl auch Rogue One nochmal ins Kino kommen jetzt, mit dem ganzen Fahrwasser. Mal schauen. Ich glaube, gehe ich nochmal mit. Ich glaube, da gehe ich ins Kino. Gucke ich mir nochmal an. Jetzt bei dem, wie ist der Teil 3 von Star Wars? Das hat mich nicht ins Kino gezogen. Den fand ich jetzt nicht so überragend. War natürlich besser als Teil 1 und 2. Also, keine Frage. Aber ja, wenn die Alten nochmal ins Kino kommen, bin ich da sofort dabei. Oder das Erwachen der Macht, den feiere ich ja immer noch. Das ist für mich auch so ein Go-To-Film, wenn es mir irgendwann mal nicht so gut geht oder so, wo ich jetzt hier meinen Fahrradunfall hatte letztes Jahr, da habe ich hier einen Marsianer geguckt und Erwachen der Macht und so. Ja, da geht's mir zumindest mal mental gut, wenn ich die schaue.
Ja.
Ja, Endor, ja, wenn ihr Disney Plus habt, anschauen. Guckt da rein.
Wenn ihr Star Wars mögt und auch so ein bisschen mehr. Ja. Einfach die Geschichten drumherum, ohne jetzt Jedis und Sith groß haben zu wollen. Einfach mal sehr viel Politik auch und
ja, ach,
Entstehung des Imperiums.
Das war also das Stichwort, genau. Wie gut, dass du es erwähnst, das habe ich ja ganz. Das hat ja auch so diese ganzen aktuellen Themen so ein bisschen mit aufgegriffen. Dieses ganze Desinformationskampagnen, die laufen, damit irgendwelche Faschisten irgendwo an die Macht kommen können und damit auch in Anführungszeichen normale Bürger den Faschisten ihre Stimme geben und sowas. Das war so gut gemacht. Unglaublich gut, quasi in diesem Mikrokosmos Star Wars solche Themen unterzubringen auf diesem Planeten da, wo sie das durchziehen wollen, diese geheime Agenda, ne? Wahnsinn.
Ja. Also großer, einfach großartig.
Und ey, nachdem wir uns wirklich hier, wie hießen die vorhergehen, diese komischen Star Wars Serien, die nichts getaugt haben, ja, also es gibt wenig, also Mandalorian ist super, absolut genial. Aber dann die anderen hier, die es da so gab, mit diesen komischen, also nichts gegen Wokeness, ja, also ich bin da absolut dafür, aber muss es so mit der Brechstange sein, wie diese eine Serie da. Und
also Moment, also du.
Wie hießen die?
Wir halten mal fest, Mandalorian fandest du super. War den
fand
auch
super.
Obi-Wan Kenobi-Serie?
War okay.
Ashoka?
Ja, war schon ein bisschen besser als okay. Ja,
ja, siehst du, und schon geht's los. Dann Skeleton Crew.
Ja, die war auch ziemlich okay. Ja.
Die hast du ziemlich gefeiert.
Die habe ich ziemlich gefeiert, weil es so ein bisschen rückblickend war, so 80er Jahre.
Ja, genau. Und dann die Boba Fett-Serie oder die Staffel.
Na, das war schon nicht mehr so.
Das war
ja unterdurchschnittlich. Aber
und dann halt.
Also Gemecker auf hohem Niveau, ja.
Acolyte.
Ja, das war furchtbar.
Das war halt aus unserer Sicht nichts. Also ich kenne inzwischen genügend Leute, die sagen, boah, Acolyte, warum geht's nicht weiter? Total toll.
Okay, was sind das für Leute? Naja. Ich warte auf Star Wars Starfighter mit Ryan Gosling. Ja.
Oh ja. Da bin ich auch gespannt. Und man muss immer noch dazu sagen, der Erik hatte die ganzen Animationsserien nicht geguckt.
Die habe ich nicht gesehen, genau.
Das wie Clone Wars und Rebels.
Da hieß es immer, ja, du musst da bis zur zweiten Staffel, dann gucke ich bis zur zweiten, sage ich, nee, es gefällt mir immer noch nicht. Ja, du musst bis zur dritten, nee, gut, ja, irgendwann nee.
Ja, nee, glaube nee, mir, die, nee. Die letzte Staffel Clone Wars ist mit das Beste, was Star Wars produziert hat.
Mag sein, ich komme da, so. Werde da nicht hinkommen. Also ich, wirklich, das ist nichts, nee, komme ich nicht hin. Wäre ich nicht warm mit, es muss für mich auch so funktionieren, der Rest, und das tut's auch, ja.
Übrigens hier Tales from the Underworld, also
Tales from the Underworld.
Ja. Ja habe ich auch schon mal angefangen. Ist auch nicht so schlecht.
4. Mai kam die. Hm. Ja, auf jeden Fall absolut sehenswert. Andor, also Kinoqualität, wenn ihr Disney Plus nicht habt, das ist ein Grund, Disney Plus zu holen. Ja, auf jeden Fall. Das kann man ja auch monatlich wieder kündigen. Könnt ihr alles jetzt, ist jetzt alles verfügbar. Und da alles durchziehen. Schaut es euch an. Und für die, denen das noch nicht reicht, ich habe noch zwei Serientipps für euch. Und zwar startet, jetzt habe ich gerade, weil ich vorhin meinen Tab benutzt habe, um hier die Fan-Edits rauszufinden, habe ich die Termine nicht mehr ganz parat. So, doch, jetzt habe ich sie wieder. Es startet eine Serie, die heißt Sirens am 22. Mai. Quasi in diese Woche. Sirens auf Netflix, und da spielt Julianne Moore mit. Die spielt eine angesehene Unternehmerin, und die hat eine Angestellte, Simone, und zwar steckt die irgendwie in ihrem Bann. Das ist so ein bisschen so eine weirde Mystery-Drama-Serie, und die beste Freundin von ihr, die will sich, oder Entschuldigung, die Schwester, die bemerkt das, dass sich ihre Schwester dramatisch irgendwie verändert hat und will sie da irgendwie aus diesem Bann rausziehen oder erstmal rausfinden, was da los ist. Und klingt ganz spannend, könnte interessant sein. Also ist übertitelt als Drama/Komödie. Mal schauen. Dann startet noch eine Serie am 20. Mai, quasi übermorgen, auf Amazon Prime. Die heißt Motorheads. Und das könnte, also wenn Ihnen Fast and Furious gefällt, könnte Ihnen das gefallen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es geht so um ein paar Jugendliche, die erste Liebe, die ersten Autos, die da so rum, und das Ganze spielt in einer zur damaligen Zeit noch florierenden Stadt im Rust Belt Amerikas, und ein, wie ist hier beschrieben, die Adrenalin geladene Geschichte einer Gruppe von Außenseitern, die durch die Liebe zu Straßenrennen zusammengefunden haben und die sich im hierarchischen Highschool-Alltag zurechtfinden müssen. Also wer auf Fast and Furious steht und Benzin im Blut hat, kann da mal reingucken. Motorheads, hat nichts mit der Band zu tun, glaube ich, am 20. Mai, übermorgen. Ja, auf Amazon cool. Prime. Dann sind wir für heute soweit durch. Gab es noch einen anderen Kommentar? Nee, ne? Das waren die Shadow Force. Haben wir uns gefreut. Also lasst gerne Kommentare da auf allen möglichen Plattformen. Ich habe gesehen, man kann jetzt auch auf Spotify kommentieren. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr das über Spotify hört. Ich sehe ja, dass unsere Hörerzahlen auf Spotify exponentiell steigen, weil ich natürlich auch immer die Spotify-Links nutze zum Teilen auf Instagram. Da kann man das ganz gut teilen, den Link zur Folge direkt. Und da hören uns doch einige. Also wenn ihr uns da hört, bis hierhin gehört habt, lasst doch ruhig mal einen Kommentar da. Und das wäre ganz cool. Ja, ansonsten, uns steht eine ereignisreiche Woche bevor. ihr müsst da mal gucken, wie es dann klappt am nächsten Sonntag, ob da schon eine neue Folge erscheint oder ob dann, oder wie auch immer. Ihr habt ja den Podcast sowieso abonniert. Ja, dann genau. Hört ihr die neue Folge. Dann sagen wir Tschüssi, bis dann, lasst euch gut gehen.
Ja, auf Wiederhören, und wir holen den Pokal.
Machen wir das.
Machen wir.
Wir zwei.
Wir holen den auch, ja. Zur Not hole ich ihn selber.
Bis bald im Kinocast.